ehrlicher. Ihr habt viel mehr
persönlicher.
Ja, ihr wart viel mehr interessiert wirklich daran, was wir zu sagen haben und was dahinter steht und nicht nur ein Abhaken von, was macht euer Startup, was macht ihr, wie seid ihr da hingekommen, fertig.
So. Ja, so war jetzt nicht so ein klassisches Interview-Ding, wo man dann halt wirklich eher so eine Checkliste an Fragen abarbeitet, sondern es war eher ein schönes, organisches Gespräch irgendwie.
Hallo und willkommen bei Campusgeflüster, dem Podcast für und mit Studierenden der Hochschule Fresenius. Wir sprechen mit unseren Gästen über ihre Erfahrungen mit ganz persönlichen Herausforderungen und den kleinen und den großen Erfolgen am Campus und im Leben. Wir, das sind Sven Püffel und ich, Shirley Hartlage. Frage an dich. Hast du schon mal von einem mentalen Fitnessstudio gehört? Hier erfährst du mehr darüber, denn wir haben Rika und Raffi zu Gast, die mit ihrem Startup Recreact mehr tun wollen für die psychische Gesundheit am Arbeitsplatz. Ihre Mission? Angebote schaffen, um mentale Stärke zu trainieren. Sie erzählen davon, wie alles angefangen hat, von der ersten Idee bis zur erfolgreichen Gründung. Was es heißt, ein Unternehmen zu gründen, wie es ihnen gelingt, trotz Unsicherheiten, Erschöpfung, durch stressige Phasen, selbst mental stark zu bleiben. Sie geben hier ihre sehr persönlichen Erfahrungen und hilfreichen Ideen für dich weiter. Schön, dass du dabei bist.
Ja, schön, dass ihr da seid.
Ja.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, vielen Dank.
Zu einer bestimmt ganz besonderen Folge von Campusgeflüster.
Genau, wir sitzen hier zu viert. Rika und Raffi von Recreact. Was auch immer das sein mag,
das werden, wir noch nicht verraten. Aber bevor wir dazu kommen, wollen wir euch natürlich erstmal ein bisschen kennenlernen. Und wir starten direkt mal rein mit eurem Gegenstand, der euch vorstellt und der euch beschreibt.
Habt ihr was gefunden?
Mhm. Ja. Willst du starten?
Mein Gegenstand ist eigentlich relativ unspektakulär. Also ich habe auch viel überlegt und ich dachte mir, was macht mich eigentlich aus? Und es sind halt eigentlich viele Kleinigkeiten, die mich ausmachen, nicht so eine große Sache. Und das, was mich am meisten ausmacht, zumindest wenn ich mich so anschaue oder so in mich reinhöre, ist Musik, weil sie mich immer gern gut und ja einfach gut durch den Tag bringt. Und deswegen habe ich die Kopfhörer einfach mitgenommen, weil ich jetzt an kein spezifisches Album oder CD oder Schallplatte oder sonst was gedacht habe, sondern eigentlich an die Musik an sich und an die technischen Spielereien, die mir dabei helfen, Musik in mein Gehirn zu bekommen.
Und das heißt, Musik begleitet dich irgendwie durch
Musik begleitet Tag. Mich eigentlich echt gut durch den Tag. Sie hilft mir dabei, mich zu konzentrieren. Sie hilft mir dabei, mich abzulenken. Sie hilft mir dabei, mich aufzuheitern. Sie hilft mir eigentlich so ziemlich bei allem irgendwo. Und dementsprechend läuft bei mir eigentlich immer Musik. Entweder in meinem Kopf oder in meiner Wohnung oder halt in den Kopfhörern.
Und machst du auch Musik?
Ich habe mich öfter mal an Musik machen ausprobiert.
Ja.
Zuletzt jetzt am Klavier spielen.
Aha.
Aber es läuft eher verschleppend, muss ich sagen. Also es ist, vielleicht nehme ich mir auch nicht genug Zeit dafür. Also es macht mir Spaß, aber ich habe jetzt noch keinen großen Durchbruch. Also davor habe ich mal einfach ein bisschen mehr.
Naja, je älter man wird, desto schwieriger ist es ja auch, so ein Instrument zu lernen.
Ja, ja.
Das ist echt eine coole Herausforderung.
Glaube ich auch. Also ich, so sehe ich das auch für mich auch als persönliche Herausforderung und als auch irgendwie als Hobby halt auch, dass ich mir einfach denke, jetzt setze ich mich mal eine halbe Stunde an mein E-Piano und spiele einfach rum, ohne jetzt großen Anspruch zu haben. Mhm. Aber deswegen, vielleicht, wenn ich es noch ein bisschen ernsthafter verfolgen werde, jetzt in den nächsten Wochen und Monaten, vielleicht werde ich dann auch noch ein bisschen besser werden. Mal schauen. Aber gut, es macht auch Spaß. So wie es jetzt ist, ist es eigentlich schön.
Und ich finde, so Musik ist ja wirklich, gibt so dem Leben so ein bisschen nochmal so eine Würze, finde ich irgendwie auch. Also manchmal vergesse ich das auch, Musik zu hören. Und dann, wenn ich dann plötzlich wieder irgendwie anfange, Musik zu hören, denke ich, ach, wie cool ist das einfach.
Ja, man kann sich immer so in so einen Zustand beamen.
Ja, es gibt ja natürlich so unterschiedliche. Also es gibt so dieses ganz intensive Musik hören, wo man auch Musik hört. Und ich mag auch wirklich dieses Beiläufige, so ein bisschen dieses Küchenradio läuft beim Frühstücken. Und so ein Grundpegel immer ist. Da gibt es ja auch so Menschen, die, glaube ich, das immer sehr still brauchen. Und es gibt, glaube ich, Leute, wo immer so ein Grundrauschen sein muss.
Einmal in einem Podcast, ne, hatten wir auch schon mal, was bei welcher Musik wir ausgerastet sind das letzte Mal. Da haben wir festgestellt, da sind wir sehr unterschiedlich, was für einen verschiedenen Musikgeschmack wir haben. Du warst eher so 90er-Typen.
Also da möchte ich das kurz nochmal korrigieren. Es ist jetzt nicht so, dass ich das meine so Freizeit ständig aussehe. Das möchte ich ja vor allem die Zuhörer bitte einmal korrigieren, dass es auf bestimmten Partys ich auf jeden Fall auch mal zu 90ern abgehen kann, aber dass es nicht die Musik ist, die mich jeden Tag durch den Tag begleitet.
Gut, dass du das jetzt nochmal sagst.
Ja, korrigiert nochmal ein bisschen mein Bild. Aber was war es nochmal bei dir?
Ja, ich hatte da auch so einen Hardrock-Song.
Okay, aber das hörst du auch so
den Ja, das höre ich auch nicht so oft. Nein. Also. Rika, und du?
Also ich wollte kurz eine Sache noch ergänzen zu Raffi mit der Musik. Ich finde es auch voll cool, dass Raffi auch so, egal was für ein Lied er hört, er immer sofort sagen kann, so wie das heißt und von wem das ist. Also das finde ich auch bei dir
so
krass. Das ist richtig krass.
Ja, das stimmt. Ich beschäftige mich dann auch gerne halt, welcher Mensch oder welche Menschen das gemacht haben und was so dahinter steckt und wo die herkommen. Und da bin ich doch ein bisschen nerdig dann, was das angeht.
Gut, das ist jetzt ein Spiel rausgekommen, ist glaube ich.
Hitster. Das ist super. Da hörst du einen Song und musst gucken, zu welcher Zeit ist der rausgekommen und wie ist der Titel und Interpretin.
Genau, dann hörst du aber verschiedene Songs und musst die so richtig einsortieren. Das heißt, das muss dann zeitlich passen.
Ist super.
Echt? Dann versuch das mal auf jeden Fall zum bestimmten Highscore. Sehr cool.
Mach ich. Hitstar.
Hitstar, genau. Der Name ist
Programm. Merke ich mir. Cool. Jetzt zu dir.
Mein Lied, genau. Ich habe den hier oben. Und zwar ist das nämlich so ein Zeit... Oder kennt ihr das?
Was ist das?
Hoffentlich
ist
das jetzt okay mit dem Mikrofon.
Beschreib mal, damit wir das, damit die ZuhörerInnen das irgendwie auch ein bisschen das einordnen können.
Ein Zeitumkehrer, den hat Hermine bei Harry Potter. Also im Prinzip benutzt sie den, um in der Zeit zu reisen und an Orte zurückzukehren, wo sie halt eigentlich gleichzeitig wo an mehreren Orten sein möchte. Und den haben mir meine Eltern mal geschenkt, auch mit dem Spruch dabei, dass ich halt ganz oft gerne an mehreren Orten gleichzeitig wäre, weil ich ja immer sehr, sehr viel Dinge in meinem Leben schon gemacht habe und immer so, immer Lust auf alles habe. Ich bin so leicht begeisterungsfähig. Und deswegen wäre so ein Zeitumkehrer für mich das Beste, was ich haben könnte eigentlich. Und
Das heißt, wo wärst du jetzt gerne noch parallel?
Parallel? Mhm. Nee, jetzt wäre ich natürlich
am jetzt nur hier.
Ich wäre jetzt hier an Valentinstag.
Ja.
Und da verbinde ich halt mehrere Sachen mit. Oder eine Freundin hat mir auch hier eine rückwärts laufende Uhr geschenkt. So, das sind so, Zeit ist für mich so ein Konstrukt, womit ich ganz, ganz viel verbinde. Also einmal so die Komplexität der Zeit, nach dem Motto, eigentlich ist sie immer konstant, aber manchmal vergeht sie halt super schnell, manchmal super langsam. Und aber auch dieses Zeitmanagement, auch mit dem unserem Startup oder unserem privaten Leben, dass es halt sehr, sehr schwierig ist, manchmal Prioritäten zu finden. Oder einer unserer Mentoren hat mal gesagt, immer wenn man Nein zu etwas sagt, sagt man Ja zu etwas anderem. Mhm. Und das versuche ich immer zu beherzigen, weil ich halt immer so viele Sachen gerne mache. Als letztes würde ich noch sagen, symbolisiert es für mich auch so den Support von meiner Familie, obwohl ich halt immer irgendwelche verrückten Sachen mache, die das eigentlich immer unterstütze. Genau.
Die Zeit zurückdrehen, wäre auch schön, ne?
Ich weiß, ich bin immer ganz froh in der Zeit, in der ich bin. Ich will immer gar nicht vorausreisen und zurück, manchmal auch nicht. Oder gibt es eine Zeit, wo ihr gern zurückreisen könntet, wenn ihr das... könntet?
Das ist eigentlich die Frage, die ich euch später stelle.
Okay. Support wieder raus. Okay. Sehr gut. Aber gute Frage. Können wir das schon mal anteasern oder wir schneiden es raus?
Das kommt noch, genau. Da kommt noch eine Antwort.
Können wir alle, die hören schon mal so.
Ja, genau. Bleibt
bis
zum Ende.
Die Antwort bleibt dran bis zum Ende dann.
Genau. Ihr habt es schon gesagt, ihr habt ein Startup gegründet. Vielleicht steigen wir da mal ein. Recreact. Ein Fitnessstudio für mentale Gesundheit am Arbeitsplatz. Das hört sich an. Was heißt Recreact? Das ist ja echt ein sehr besonderer Name. Und das ist so das eine. Und das zweite, was mich interessieren würde, wie hat eigentlich alles angefangen? Warum? Wieso? Weshalb? Sucht euch aus, wer anfängt.
Fang schon mal an.
Vielleicht erstmal die einfache oder die erste Frage dann auch. Also Recreact, es besteht aus zwei Wörtern, aus Create und Act. Also auf der einen Seite aktiv zu sein und etwas für sich tun und so recreational time irgendwo einzuplanen und somit etwas für seine mentale Stärke tun.
Aber auch so aus, eigener Kraft heraus. Ja. Das beinhaltet das Wort ja auch, dass man aus eigener Kraft heraus im Prinzip etwas für sich tut. So.
Das ist es eigentlich. Das ist Recreact. So ist die Idee für den Namen entstanden. Ich glaube, wir saßen relativ lange zusammen, was den Namen anging. Und am Ende ist es irgendwie ganz obvious gewesen, so Recreate, das passt.
Ah, cool.
Wir haben auch dieses Wort so Act am Ende, was eben so sagt, so hey, los, mach einfach.
Ja. Und was kann man sich so unter diesem mentalen Fitnessstudio vorstellen? Das ist wahrscheinlich für viele total abstrakt, was das bedeutet, seine Psyche zu trainieren.
Also ich bin ja jetzt mittlerweile Psychologin und was mich halt schon immer geärgert hat, war, dass Psychologie immer als sehr theoretisch betrachtet wird oder immer noch sehr stigmatisiert wird. Und wir haben halt so ein bisschen Trial-and-Error-mäßig geguckt, wie schaffen wir es, das möglichst niedrigschwellig für Menschen zu machen, dass man nicht dieses hat, oh, jetzt kommt die Psychologin zum Beispiel, sondern eher sowas hat wie, ey, wie cool, psychologisches Training, das macht doch voll Spaß. Und es ist nicht nur dieses klassische über Gefühle sprechen und immer nur Selbstreflexion und so weiter. Und da haben wir dann eben den Weg gewählt, die Assoziation zum Fitness oder zum körperlichen Training zu schaffen, zum Fitnessstudio. Wenn man so die Geschichte vom Joggen anguckt, war es ja genauso. Also früher ist niemand gejoggt, außer Boxer und Athleten. Und wenn man selbst gejoggt ist, haben die Leute gedacht, bist du verrückt oder was?
Wovor läufst du weg?
Ja, wovor läufst du
weg? Vor der Polizei.
So. Und ja, jetzt mittlerweile, ich weiß nicht, wie es mit euch ist, aber da fühle ich mich sogar schlecht, wenn ich nicht joggen gehe.
Ja.
Deswegen wollen wir halt das mentale Training oder das Training der mentalen Stärke auf, dass es denselben Weg geht, dass genauso wichtig betrachtet wird wie das körperliche Training. Und deswegen haben wir halt gemerkt, durch diese Assoziation auch im Namen, dieses Fitnessstudio für mentale Stärke, schaffen wir bei den Menschen auch so eine visuelle Vorstellung schon davon, ah cool, das ist Training, das ist nicht irgendwie nur über Gefühle sprechen und mit einem Psychologen sich hinsetzen, sondern ich kann wirklich was für mich selbst machen, das Trainieren. Und ja, wir haben so ein bisschen diesen spaßigen Sportfaktor mit reingebracht, glaube ich.
Ja, vor allem den aktiven Part und diesen energetischen Part, dass man halt sagt, ey, wenn ich ins Fitnessstudio gehe, dann sehe ich und höre ich die Geräte, dann sehe ich Menschen, wie sie ihre Körper trainieren oder halt irgendwas für ihre körperliche Gesundheit tun. Sowas wollen wir halt auch sichtbar machen dadurch, dass wir halt sagen, hey, genauso kannst du deine mentale Stärke, deine mentale Fitness, deine mentale Schnelligkeit, wie auch immer, trainieren. Und das halt mit einfachen Aufgaben, mit einfachen Routinen, mit einfachen Methoden, einfach hands-on.
Hast du ein Beispiel? Also bei Fitnessstudio kann man sich vorstellen, was gibt's da für Geräte? Mhm. Was sind so eure Geräte, wenn man in euer Fitnessstudio geht?
Also unsere Inhalte lassen sich im Prinzip in so vier Bereiche einteilen. Also Body, Mind, Social und Growth. Das heißt, es gibt natürlich da so im Bereich Mind, drehen sich viele Übungen um das Kontrollieren der eigenen Gedanken, aber auch so ein bisschen dieser Selbstreflexionspart ist da mit drin. Die Bodyübungen sind die immer, die wir als Beispiel nehmen, weil man da wirklich den Körper mit einbezieht. Das ist zum Beispiel sowas wie Box Breathing, was ja von den Navy Seals auch bekannt ist. Oder ihr kennt es wahrscheinlich als Butterfly-Übung. Bei uns heißt die Exercise, weil man ja mit den Armen so ein X vor den Körper macht und das mit einer Atemübung verbindet. Solches sind zum Beispiel Übungen, wo die Leute wirklich danach sagen, das hat keine langweilige Atemübung, in Anführungszeichen, sondern sie denken sich, hey, wie cool, das macht ja voll Spaß. Und durch diese Exercise schaffe ich es wirklich, mich in Hochstresssituationen relativ schnell runter zu regulieren. Oder wir haben auch so sehr viele im Sportbereich, machen wir auch Übungen, die die Konzentration fördern, wo man im Prinzip mit den, das ist jetzt schwierig im Podcast, aber so mit den Händen bestimmte Bewegungen macht, die, sag ich mal, das Gehirn so ein bisschen anregen und so einen in den Moment jetzt zurückholen. Mhm. Genau, so als ein paar Beispielübungen.
Das heißt, wenn ich da eintrete in dieses Fitnessstudio, dann kann ich da langfristig bleiben, habe da eine Mitgliedschaft sozusagen und werde vielleicht auch manchmal erinnert, hier Mensch, warst lange nicht mehr beim Training. Und ab und zu gibt es auch so eine Auswertung, wie meine mentale Fitness so ist oder wie kann ich mir das vorstellen?
Also prinzipiell ist es so, genau, du erstellst dir deinen eigenen Trainingsplan, so wie du das mit deinem Fitnesstrainer oder deiner Fitnesstrainerin auch machst und ja, das sorgt halt dafür, dass du eine gesunde Routine entwickelst und halt gewisse Übungen regelmäßig wiederholst und dann auch ja erste Ergebnisse merkst. Und ja, es ist natürlich immer ein bisschen schwierig, dann auch da so einen Leistungsdruck zu erzeugen. Also wir wollen natürlich jetzt nicht irgendwie sagen, hey, du musst jetzt besser werden oder irgendwie deine Grenzen überschreiten, so wie jetzt viele auch beim Sport. Aber natürlich geht es darum, motiviert zu sein, engaged zu sein. Und das halt, da setzen wir dann ja Gamification-Elemente ein, wie sehr viele andere Anbieter von zum Beispiel Sprachlern-Apps auch. Und ja, daran kannst du natürlich schon sehen, ich werde hier besser in diesem Bereich und ja, setze gewisse Methodiken regelmäßiger ein. Und das sorgt dann natürlich auch bei dir für ein gutes Gefühl.
Super.
Aber wir tracken nicht, wie das Level der mentalen Stärke ist oder sowas. Und das finde ich auch so ein bisschen schwierig, sondern wir regen eher wie beim Sport zum regelmäßigen Training an.
Mhm. Genau.
Jetzt nicht so, wer den größten Bizeps hat, sozusagen. Ich habe jetzt die beste mentale Gesundheit.
War
fünfmal pumpen diese Woche. Genau. Alle Achtsamkeitsübungen gemacht.
Genau. Alle Herausforderungen genommen, die es gibt.
Genau. Ja. Also da gibt es diese Leistungskomponente, die ja vielleicht im klassischen Fitnessstudio da ist.
Genau, das weichen wir halt auf. Und natürlich gibt es da auch Möglichkeiten, irgendwo miteinander irgendwie eine Challenge anzutreten und sich auch auf gewisser oberflächlicher Ebene miteinander zu vergleichen. Aber im Endeffekt geht es wirklich darum, dass jeder für sich sich einen Moment Zeit nimmt und etwas für sich tut.
Obwohl so als fällt gerade so eine witzige Story ein. Wir haben manchmal, also wir waren auch mal auf im Bereich Einsatzkräfte auf so Messen, wo wir im Prinzip einen Stand hatten und da gab es wie so eine Klimmzugstange, an die sich die Leute hängen sollten, wo wir zeigen wollten, wie viel mental Stärke ausmacht, weil sehr, sehr viele sehr muskulöse Leute dort dachten halt so, ja, ich schaffe das da ganz lange dran zu hängen. Mhm. Und später kam aber ganz schnell raus, dass die Leute, die möglichst konzentriert waren und halt so eher ruhig an diese Challenge rangegangen sind, haben es viel, viel länger geschafft, sich daran zu halten. Das heißt, da könnte man eventuell sagen, haben wir mal ein bisschen getrackt, wer mental stark in Anführungszeichen ist. Es war eher nur für den Vorführeffekt, um so zu zeigen, hey, hinter auch so sportlichen Aktivitäten steckt viel mehr als nur Muskelmasse.
Ja, ja. Sag mal, und ihr habt gegründet oder ihr seid gestartet mit eurem Start-up, mit eurem Unternehmen, September 2021, richtig?
Ja.
Ja. Als wenn da haben wir Campusgeflüster gestartet. Ja. Eigentlich haben wir hier was gemeinsam.
Ja, genau.
Ja, stimmt.
Ist mir noch aufgefallen.
Ja. Dann können wir zusammen mal Jubiläum feiern.
Ja, auf jeden Fall.
Jubiläumsfeier. 2,5 Jahre geschafft, ja.
Wie ist das denn? Ich kenne das ja selbst als Selbstständiger auch, dass so ein Startup zu gründen, selbstständig zu sein, ist das selbstverständlich für euch gewesen? Oder wie seid ihr da so reingeraten? War das so für euch unter dem Label, wir gründen ein Startup, haben diese Idee, aber machen das auch gemeinsam? Wie sind so eure Erkenntnisse darüber?
Ich spreche jetzt mal für mich. Für mich war das alles andere als selbstverständlich. Also ich habe mich, glaube ich, bis 2021 gar nicht so in dieser Rolle gesehen, auch oder in dieser Situation, nicht selbstständig zu machen, irgendwie jetzt als Gründer irgendwo was Eigenes aufzuziehen, weil ich halt vorher die Zeit über 10 Jahre schon aktiv in einem 9-to-5-Job und halt auch einfach das so mein Lifestyle war. Ne? Ja. Also einfach ganz normal morgens aufstehen, angestellt sein und abends wieder zu Hause ankommen und nicht mehr arbeiten. Dementsprechend hat sich mein ganzes Leben dadurch verändert. Also ich habe 2020 gekündigt, habe 2021 dann mit Rika tatsächlich Recreate gegründet und dann fing halt ein ganz anderes Kapitel an, was ich gar nicht so wirklich abkommen sehen, wie man so schön sagt. Ne?
Und was lag für dich so dazwischen? Weil ich, also sozusagen, das ist ja ganz spannend, weil du sagst ja, du hast so ein ganz klassisches Leben, 9-to-5 und hast das so ein bisschen über Bord geworfen. Das macht man ja nicht so einfach, auch vielleicht so diese ganze Sicherheit aufzugeben. Was steckt denn bei dir so dahinter, was dann vielleicht auch zu dem Weg geführt hat, der dann auch zu einem Startup geführt hat?
Also der Grund für diesen Wechsel für mich war halt auch einfach, dass ich nicht mehr mich wohlgefühlt habe in dem Umfeld, in dem ich war, zumindest was das Arbeiten angeht. Nicht auf den Arbeitgeber bezogen, sondern halt auch einfach auf diesen, ich nenne es jetzt einfach mal Lifestyle, auf dieses Angestelltsein. Und das hat halt dazu geführt, dass ich halt lange, lange überlegt habe. Also es ging jetzt auch nicht von heute auf morgen, sondern das war bestimmt ein Jahr oder sehr lange überlegt habe. Irgendwas muss ich ändern, irgendwas muss ich verändern und irgendwas muss ich halt tun. Und ich war auch relativ ahnungslos, auch so wie ich jetzt gerade auch ahnungslos bin, also wo ich mir denke, weiß erstmal, was ich ändern. Ich muss was ändern, aber was danach kommt, weiß ich halt noch nicht. Aber ich muss auf jeden Fall jetzt erstmal irgendwie den Stein ins Rollen bringen. Und dann habe ich halt so halt einfach gesagt, komm, dann kündige ich jetzt mal und nimm mir mal ein bisschen Zeit für mich und mach mir halt darüber Gedanken, was als nächstes kommt. Weil ich glaube, so im Arbeitsalltag, egal ob man jetzt selbstständig oder angestellt ist, jetzt nicht so viel Spielraum irgendwo. Ne? Man kann sich ja jetzt nicht mal eben stundenlang hinsetzen oder vielleicht wochenlang hinsetzen und mal sagen, hey, ich lass mir jetzt mal irgendwie mal,
Aber du wusstest noch nicht genau, was kommt. Also das finde ich schon auch mutig, weil ich glaube, ich bräuchte, glaube ich, schon immer so eine Idee, was ich dann mache, um zu kündigen, weil ich finde das schon auch mutig zu sagen, ich kündige und dann gucke ich erstmal. Ist total schlau, aber ich finde auch mutig.
Ich weiß nicht, ob das schlau ist. Also viele haben mir gesagt, dass es total dumm ist. Also ich habe da sehr, sehr unterschiedliches Feedback bekommen. Also gerade auch in meinem letzten Job gab es sehr viele Menschen, die sagen, wie kannst du das machen?
So, hast du einen sicheren Job?
Du hast doch einen sicheren Job. Hier bist du versichert. Du hast betriebliche Altersvorsorge. Du hast noch zusätzliche Benefits. Du hast ein unbefristetes Arbeitsverhältnis mit Aufstiegschancen und allem Möglichen, was damit einhergeht. Und die konnten das überhaupt nicht fassen. Die sind aus allen Wolken gefallen. Und aber auf der anderen Seite hatte ich halt auch Menschen, die halt auch gesagt haben, ja, was soll denn schon schiefgehen? So, ich meine, du hast eine Qualifikation. Du hast ja, auch das Sozialsystem, was jetzt, also wenn jetzt wirklich alles irgendwo den Bach runtergehen würde und ich jetzt irgendwie komplett irgendwie die Orientierung verlieren würde, dann würde ich ja nicht sofort auf der Straße landen. Also wir haben hier, gerade in Deutschland oder auch generell in Europa, glaube ich, da ganz gute Voraussetzungen. Und dann habe ich halt auch einfach gesagt, es kann erstmal nicht viel passieren. Also nehme ich mir jetzt einfach diese Gelegenheit.
Und ich denke auch passend zum Valentinstag, es ist ja vielleicht auch wie in Beziehungen ja auch manchmal nicht so gut, wenn man sich von der einen in die nächste gleich stürzt, sondern
nicht wieder ins nächste Unglück vielleicht starten oder nochmal gucken, überprüfen.
Ja.
Wie lange war die Bedenkzeit sozusagen?
Also eigentlich habe ich tatsächlich mehr Zeit eingeplant, aber es ging von Sommer 2020 bis Winter 2020 oder Anfang 21, so nach dem Motto. Also ein halbes Jahr ungefähr.
Ja, okay.
Ich dachte mir, ich mache eigentlich so dieses klassische ein Jahr Sabbatical. Aber dann, 2020, 21 war halt auch die Corona-Zeit auch gerade sehr im Kommen. Und da konnte ich jetzt nicht mal eben irgendwo mich ausklinken, viel reisen und Menschen besuchen. Das war halt alles gar nicht so drin. Und dementsprechend hat sich das, glaube ich, ein bisschen verkürzt einfach.
Aber das ist wirklich spannend. Wir haben jetzt ja schon einige Gäste gehabt. Und wir haben so viele Gäste gehabt, die wirklich im Frühjahr 2020, mit Beginn der Corona-Pandemie, was Entscheidendes in ihrem Leben verändert hat.
Verrückt, oder?
Einschließlich ich.
Stimmt.
Ich habe mich auch angestellt. Ich war vorher auch angestellt.
Ah, okay.
Ja, fast schon Jahrzehnte. Also wirklich lange, lange Zeit. Aber ich kann das so nachvollziehen, dieses, welche Sicherheit habe ich, was gebe ich auf, ich weiß noch nicht, was kommt. Aber das braucht wirklich auch so ein bisschen manchmal so ein Mut der Verzweiflung. So, so geht's nicht. Ich werde irgendwie krank sonst oder so, das geht nicht. So, oder ich erkenne mich gar nicht mehr wieder. Ich muss es irgendwie zumindest versuchen.
Mut der Verzweiflung, ja.
Irgendwie so, ne?
Ja.
Und kanntet ihr euch schon vorher oder wer ist dann auf die Idee gekommen, lass uns das doch...
Ja, wir kannten uns schon, glaube ich, seit 2018, 19 irgendwie so um den Dreh.
Ja, okay.
Kann sein.
Haben uns einfach einen gemeinsamen Freund, also meinen ältesten Freund auch.
Und jetzt mein Mitbewohner.
Und jetzt, ja, genau. Also wir haben einfach einen gemeinsamen Freundeskreis und da haben wir uns kennengelernt. Aber am Anfang haben wir uns halt einfach jetzt nicht irgendwie über Arbeit oder Sonstiges unterhalten oder haben jetzt nicht von vornherein gesagt, hey, wir werden jetzt definitiv was zusammen gründen oder sowas. Sondern das ist dann eher so...
Wie ist die Idee entstanden? Also es muss ja doch irgendwann den Punkt gegeben haben, wo ihr irgendwie, weiß ich nicht, bei einem Bier oder Wein zusammen und gedacht habt, das ist ja die schöne Idee. Das ist ja so ein bisschen auch der Klassiker, dass man mit Freunden zusammensitzt und sagt so... Das wäre doch mal was. Und irgendwie leider setzt man das doch relativ selten um. Aber bei euch, ihr habt es umgesetzt. So gab es diesen Punkt?
Also korrigiere mich, falls ich jetzt falsch in Erinnerung habe. Aber ich glaube, es war so, also ich habe ja bei der Fresenius auch studiert und war schon immer noch connected über diese Alumni-Sachen alle. Und da habe ich mitbekommen, dass es so einen Wettbewerb gab vom Pioneer Lab mit Gründungsideen, wo man sich bewerben konnte. Und ich habe mich häufig bei Raffi irgendwie über das Gesundheitssystem aufgeregt oder darüber, dass halt es immer noch mehr Intervention psychologisch gibt als Prävention. Und ich habe ja schon einige Bereiche auch mal jobmäßig im psychologischen Bereich ausprobiert. Und es gab immer so ein paar Sachen, die mich halt so geärgert haben. Und dann hatte ich irgendwie Raffi angerufen und habe gesagt, wir kennen doch das Problem, lass mal eine Lösung überlegen. Hier ist dieser Wettbewerb, wir machen da mal mit, wenn uns was Cooles einfällt. Und dann haben wir noch gesagt damals, das weiß ich noch, wenn es nicht klappt, dann machen wir das nicht. Und dann haben wir aber schon während dieser Lösungsfindung gesagt, wir haben hier gerade so eine coole Idee, egal ob das klappt oder nicht, wir bleiben da auf jeden Fall bei. Und Raffi war tatsächlich der die Idee hatte, wirklich diese Assoziation mit dem Fitnessstudio zu machen. Und als wir das gehört haben, dachten wir so, das ist es doch, das ist so cool, ich glaube, da können wir wirklich was verändern mit. Und ich glaube, das war damals so die Story, wie wir gesagt haben, wie es anfing. Ne?
Ja, prinzipiell schon. Ich kann mich auf jeden Fall an diesen einen Abend erinnern, wo wir uns dann halt auch live getroffen haben und dann halt irgendwie Pizza gegessen haben und irgendwie so ein paar Sachen aufgeschrieben und dann auf einmal hatten wir doch noch irgendwie den Laptop dabei, dann haben wir da noch irgendwie Notizen gemacht und dann ging das immer so weiter und weiter und weiter und dann ging alles ganz schnell. Also Rika sagte dann hier Pioneer Lab, von der Hochschule Fresenius. Lass uns schauen, dass wir da mit reinkommen und
ja. Ach cool, das ist natürlich eine gute Motivation, ne? Ihr schlagt ja was vor und dann passiert ja auch gleich was und ihr könnt dranbleiben und es wird irgendwie gewollt und die Leute finden es cool und so.
Mhm. Ja.
Ja, das stimmt. Das war damals auch wirklich ein schöner Moment, dass wir dann auch da direkt aufgenommen wurden.
Ja.
Obwohl wir, glaube ich, jetzt wirklich nicht die klassischen Gründer aus der Startup-Welt sind, so. Aber es war trotzdem damals halt total die Bestätigung und das hat natürlich auch dann so einen richtigen Motivationsschub gebracht, auch wirklich dabei zu bleiben. Ja,
das ich da, wenn ich da immer nachhöre, wenn ihr sagt, ihr seid nicht so die klassischen Gründer, was für Gründer seid ihr denn?
Das habe ich mich auch gerne geplant, dass du so meint.
Also du kannst ja ergänzen, aber ich glaube zum Beispiel sowas, wie wir beide haben jetzt keine Entrepreneurfamilien hinter uns, was glaube ich im Startup-Bereich ja schon relativ häufig so ist, dass man halt irgendjemand schon im Umfeld hat, Freunde oder Familie, die halt in dieser Branche sich schon bewegen.
Aus der Bubble kommen.
Aus der Bubble kommen, ja. Also wir kennen niemanden, glaube ich, sonst in dem Bereich. und ich glaube, das alleine ist schon,
ja, was das stimmt. Anders ist. Ja, also ich glaube, wenn ich so an meine Familie denke, da hat jetzt niemand gegründet. Also ich komme aus einer klassischen Arbeiterfamilie. Und deswegen habe ich auch vorhin ja gesagt, habe ich mich auch nie so wirklich irgendwie da gesehen, einfach weil ich dieses Spektrum auch gar nicht so im Bild hatte, im Blick hatte. Aber ja, das stimmt. Das ist vielleicht auch ein Faktor, warum wir jetzt sagen, wir sind jetzt nicht so die klassischen Gründer oder GründerInnen. Also Rika ist Psychologin, ich bin ITler. Vielleicht ist es auch deswegen, dass wir halt auch da sagen, wir sind irgendwie so ein bisschen anders, was das angeht. Irgendwie haben wir da eigentlich einen anderen improvisierteren Ansatz. Ich weiß nicht, irgendwie ein bisschen natürlicher, ein bisschen spontaner, was das angeht. Keine Ahnung.
Ja, oder wir haben auch von Anfang an zum Beispiel gesagt, dass wir nicht wirklich so auf den Exit an sich aus sind. Also dieses klassische, wir ziehen jetzt ganz, ganz schnell was hoch und verkaufen das direkt, sondern wir waren schon immer so mehr organisches Wachstum und so, das ist halt unser Baby und wir lieben das. Und ich glaube, das hat uns auch zum Beispiel ein bisschen unterschieden.
Ja, und das ist ja auch in der Gründerbranche gar nicht so, oder eine Herausforderung, auch da so seinen Stil zu finden, weil das ist ja auch eine Welt, wo es ganz viel um Leistung und um Verkaufen geht. Und das macht wahrscheinlich auch totalen Druck, oder? Wie sind da so eure Erfahrungen an so, also das haben wir so kennengelernt und das machen wir auf keinen Fall so? Gibt es da sowas, wo ihr sagt, so, boah, das hat uns auch ganz schön zu schaffen gemacht und dann haben wir aber festgestellt, so und so läuft es für uns viel besser?
Allerdings, also das genau das, was du gesagt hast, die Welt, diese Startup-Welt oder Branche ist ja auch sehr auf Leistung und auf einen guten Eindruck und auf alles, was damit einhergeht, auch ausgerichtet. Und das sorgt halt immer dafür, dass man sich untereinander vergleicht und immer untereinander irgendwo herausfordert, halt auch, vielleicht auch sich selbst halt dann auch irgendwo auch vergleicht und auch mit anderen Vorgehensweisen dann halt auch herausfordert. Ja, das tut nicht immer gut, definitiv nicht. Und ich glaube, das ist auch, glaube ich, der Grund, warum wir versuchen, das halt nicht so eins zu eins zu machen und einfach versuchen, trotzdem noch wir zu bleiben, ohne da jetzt Dinge zu tun, mit denen wir uns gar nicht wohlfühlen. Ja. Also zum Beispiel dann halt von vornherein sagen, wir ziehen jetzt hier ein Business auf, das muss skalierbar sein und in 2 Jahren brauchen wir einen Exit, sonst sind wir gescheitert.
Ja. Ja.
Und das war von vornherein klar, das ist nicht unsere Herangehensweise. Wir wollen jetzt hier nicht was hochziehen und dann schnell abstoßen und damit reich werden, sondern wir sagen, das ist eine intrinsische Sache. Ja, wie Rika schon gesagt hat, das ist irgendwo unser Baby und wir wollen damit auch was bewirken, gesellschaftlich irgendwo bewirken und vielleicht Menschen unterstützen, die das im richtigen Moment auch in Anspruch nehmen. Mhm. Und wenn wir damit Geld verdienen, ist natürlich toll. Mhm. Aber das ist jetzt nicht der erste Faktor. Also
Ich würde das auch nochmal ergänzen. Ich finde auch so einer, glaube ich, der größten Faktoren, was uns am meisten Druck gemacht hat am Anfang, war auch dieses das Level an Selbstdarstellung, was in der Startup-Branche vorherrscht. Also ich würde mal eine Beispielsituation sagen, und dann kannst du das, glaube ich, besser erklären als ich. Aber es gab mal so eine Situation, da waren wir bei einem Workshop und haben mit mehreren Startups im Prinzip ja so, man nennt das ja dann in der Startup-Welt so gepitcht, also Präsentation gehalten. Und da saßen wir da und eigentlich waren wir ein relativ ungewöhnliches Startup in dem Sinne, dass wir schon von Anfang an Kunden haben, wir kamen vom Markt, also eigentlich hatten wir schon was. Und dann haben die alle Präsentation gehalten und wir saßen da und dachten, boah, krass, wie weit sind die denn? Also die wirklich, als ob die schon 20 Mitarbeitende haben und komplett selbstfinanziert alles. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, ey, wie krass, so, was machen wir hier? Und dann bin ich danach mal zu einigen Startups hingegangen und habe gefragt, ja und, so krass, wie viele Kunden habt ihr denn schon? Erzählt doch mal, ihr seid ja so weit schon. Und dann sagen die so, ja, nö, uns gibt's noch gar nicht. Und dann habe ich so gedacht, hä? Und da habe ich mit Raffi darüber gesprochen, habe so gesagt, irgendwas machen wir falsch, weil irgendwas können wir noch nicht im Sinne dieser Selbstdarstellung, was vielleicht die anderen dann schon besser rüberbringen konnten, obwohl sie es noch gar nicht hatten. So.
Ist ja auch die Frage, wie man das auch mitbekommen hat, auch in seinem Ausbildungsweg. Weil ich finde zum Beispiel, wenn man aus der Psychologie kommt, weiß nicht, wie es in der sozialen Arbeit ist, kommt ja, glaube ich, so eher so aus dem Bereich Informatik. Gibt viele Bereiche, wo man nicht so diese Selbstdarstellung lernt oder sich zu verkaufen. Ja. Und ich glaube, wenn man eher was in die Wirtschaftsrichtung studiert oder dann eine Ausbildung macht, kriegt man das irgendwie mehr einverleibt quasi als in anderen Studiengängen. Also ich finde gerade in der Psychologie ist es eher so, dass viele auch meiner Kollegen und Kolleginnen sich eher unter Wert verkaufen, wo ich so, die können total viel und dann, genau, kenne ich da so Gegenbeispiele, wie du, wo ich das Gefühl, oh, das klingt alles total toll. Und wenn man dann hinter die Fassade guckt, dann ist da manchmal gar nicht so viel.
Ja, wobei dieser Coaching- und Therapiemarkt, gerade wenn du selbstständig bist, da geht das wirklich ab über Insta und hast du nicht gesehen. Also das ist wirklich, da schlagern mir dann manchmal auch die Ohren und ich denke so, okay, alles klar, die sind schon ausgebucht, wie machen die das? und so viele Kunden und die verkaufen dann natürlich auch so eine Message. Ja, und du musst dich nur richtig verkaufen und die richtige Botschaft und dann läuft das schon. Und dann immer wieder die Frage, mache ich irgendwas falsch? Oder,
und ich finde, da müssen wir vielleicht aber auch aus der Komfortzone ein bisschen auch rauskommen. Weil ich glaube, weil ich glaube, das ist schon auch, dass man immer nicht, das ist bei euch wahrscheinlich ja auch so, man will ja irgendwie auch die Leute erreichen und für eine gute Sache begeistern. Ja. Und wie sagt man, Klingeln gehört zum Geschäft oder wie heißt der, klappernd?
Fake it until you make it ist ja auch sowas. Also klar, wir haben auch jede Menge daraus gelernt, natürlich. Mhm. Also wir haben dahingehend natürlich auch umgeschaut, wie was genau steckt dahinter, wie machen das die Leute, warum machen die das und welche Worte lösen welche Bilder im Kopf aus. Und daran sind wir natürlich auch gewachsen. Also ich würde sagen, das ist am Anfang, wo wir halt dann auch gesagt haben, oh ja, krass, wir sind ganz schön beeindruckt und eingeschüchtert. Mhm. Und jetzt haben wir halt auch...
Jetzt können wir das auch.
Ja. Jetzt, was heißt, jetzt können wir das auch? So, ne? Also prinzipiell...
Aber es klingt ja so, und das finde ich eigentlich ganz schön bei euch, dass ihr trotzdem euren eigenen Weg geht und dass ihr auch sehr ähnliche Werte habt. Weil ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Einfach, für, dass ihr beide sagt, das kann organisch wachsen. Wir wollen eher authentisch sein. Uns geht es jetzt weniger um Profit, sondern eher um den Menschen. Das ist, glaube ich, auch wichtig, wenn man so ein gemeinsames Projekt oder Startup angeht, dass man da auf einer ähnlichen Ebene ist. Also ich finde, das ist bei uns ja auch so. Also wenn nicht nur die Parallele, dass wir zum gleichen Zeitpunkt in unserem Projekt an den Start gegangen sind, sondern dass wir auch ein Duo sind und sozusagen sehr eng zusammenarbeiten. Und ich glaube, da kommt es total darauf an, dass man ähnliche Werte hat, weil sonst, glaube ich, kann ich mir das auch vorstellen, dass das relativ konflikthaft auch wird. Und genau, Parallele zu uns. Also ich finde das Schöne bei uns, wir haben uns ja auch wirklich gut angefreundet durch das berufliche Projekt. Das heißt, es macht ja fast mit der Beziehung.
Ja.
Gerade wenn man so eng zusammenarbeitet. Wie war das für euch? Also wie hat das, also ihr kanntet euch vorher schon, aber wie hat es eure Beziehung verändert, dass ihr dieses Startup zusammen gestartet habt?
Ja, ich finde es schon schwierig, weil, also ich habe das Gefühl, dass wir manchmal so, man in so zwei Rollen ist. Also beispielsweise, wenn jetzt es einem von uns nicht so gut geht oder manchmal, wenn es Raffi zum Beispiel nicht so gut geht, dann würde ich als Freundin sagen so, ja, gar kein Ding, mach halt Schluss, so, brauchst nicht mehr arbeiten, leg dich ins Bett, entspannen, mach Sport, keine Ahnung, geh meditieren oder sowas. Aber als Mitgründerin bin ich halt in einer anderen Rolle, weil wir haben ja Verpflichtungen und manche Sachen kann ich halt auch im Startup nicht erledigen. Also alles, was halt irgendwie mit unserer App zu tun hat, das kann ich halt einfach nicht. Also da kann ich nichts zu beitragen, außer den Content. Und da muss ich halt dann manchmal sagen so, ja, ist jetzt blöd, dass es dir schlecht geht, aber du musst das jetzt erledigen. Wir müssen das jetzt fertig kriegen. So, und manchmal gab es auch unzählige Abende, wo wir, keine Ahnung, bis über 12 Uhr nachts hinaus noch am Laptop saßen, weil noch irgendwas abgeschickt werden musste. Und das ist halt manchmal super, super schwierig, weil, dass wir dann sagen so, hey, als Freundin, alles cool, aber als Mitgründerin so muss das jetzt so und so laufen. Mhm. Aber meistens ist es ja in der Realität nicht so. Da sieht man das nicht so differenziert. Und dann ist man halt auf sich gegenseitig sauer, weil arbeitstechnisch was nicht funktioniert hat. Und das überträgt sich dann halt auf die Freundschaft auch. Und ich würde sagen, das ist schon manchmal sehr, sehr schwierig. Aber ich muss auch sagen, dass ich finde, dass wir das oder uns selbst loben zu wollen, überdurchschnittlich gut machen. Weil wenn ich mir so manchmal anschaue, wie manchmal andere das machen oder so mit Konflikten umgehen, glaube ich, haben wir da schon Wege gefunden, wie wir das halt voll gut dann voneinander auch trennen können. Also klar, es gab auch mal Sachen, wo es wirklich so geknallt hat und wir gesagt haben, so boah, jetzt sind wir ja richtig sauer. Aber mittlerweile haben wir halt dann gesagt, okay, aber das geht nicht, dass wir dann halt lange aufeinander sauer sind. Wir müssen jetzt einen Weg finden, wie wir damit halt umgehen können. Da haben wir echt so einen guten, wie sagt man so, Groove reinbekommen,
ja,
finde ich.
Ja.
Steht ja auch dann mehr auf dem Spiel. Ich finde, wenn man halt vorher befreundet war, an so ein Projekt geht und das Projekt irgendwie scheitert, würde das ja auch was mit der Beziehung machen.
Ja. Das stimmt, ja. Wobei ich echt glaube, dass die, also das gibt es ja auch so diesen, ich meiner Meinung nach, Mythos in der Startup-Welt, dass es halt schwieriger ist, wenn man irgendeine Beziehung zueinander hat. Das sehe ich aber überhaupt nicht so, weil ich finde, dann wertschätzt man sich ja auch viel mehr als Person. So, wir kennen uns, wir wissen, was reizt einen bei bestimmten Situationen. Dann gleichzeitig wissen wir aber auch, wo müssen wir den anderen vielleicht ein bisschen mehr supporten. Und ich finde, da haben wir anderen deutlich was voraus, die halt vielleicht sich überhaupt gar nicht kennen und sich nur über den Arbeitskontext treffen, weil ein Startup ist halt kein klassisches Unternehmen, wo man hingeht, man erledigt seinen Job und dann geht man wieder. Also das ist überhaupt nicht so, sondern wir müssen halt super vielfältige Aufgaben machen. Wir haben jeden Tag eigentlich irgendwelche Challenges, die man irgendwie bewältigen muss. Besser geht's gar nicht, als jemanden so an der Seite zu haben, mit dem man auch so emotional verbunden ist.
Und gibt es sowas, dass ihr so zu zweit seid? Gibt es was, Rika, wo du sagst, dafür ist Raffi echt Gold wert, weil der kann was, was mir nicht so leicht fällt und andersrum Raffi vielleicht auch. Habt ihr da, wo ergänzt ihr euch?
Also beispielsweise, wenn wir sind ja häufiger in so Präsentationssituationen mit Investoren, mit irgendwie Kooperationspartnern und so weiter. Und ich glaube, so von der emotionalen Schiene, das kann ich, glaube ich, ganz gut so Leute für etwas begeistern, weil ich halt meistens auch voll begeistert von irgendwas bin. Aber bei zum Beispiel Investorengesprächen, wenn wirklich so Fragen kommen, wo man eine sehr spezifische Antwort drauf geben muss, ich glaube, das kann Raffi dann manchmal besser, weil er sieht dann genau, da soll jetzt die Frage hingehen und das ist die Antwort darauf. So da zum Beispiel hilft es mir total, weil ich dann sehr lange viel dazu sagen kann. Aber das ist halt meistens nicht gewollt dann in diesen Gesprächen. Und da also ergänzen wir uns wirklich perfekt. Zum Beispiel sowas. Oder letztens hatten wir noch ein Meeting, was meiner Meinung nach nicht so gut geklappt hat, wie es hätte klappen können. Und mich ärgert das dann total. Weil ich bin dann so, oh, toll, was machen wir denn jetzt? Und Raffi ist dann schon mehr so, ja, ist doch kein Problem. So machen wir das nächste Mal besser, verändern wir es, zack, fertig. Also er ist dann mehr so, okay, wir schließen das jetzt ab und gucken halt einfach in die Zukunft. Und das hilft mir dann auch sehr, weil ich da dann sonst manchmal mehr dran hänge. Ja.
Danke.
Gerne.
Ich bin natürlich auch froh, dass ich weiß, dass Rika gewisse Sachen abfangen kann, die ich nicht so gut kann. Und wenn ich so zum Beispiel an so Networking-Events denke, dann ist sie halt die Networkerin. Sie ist diejenige, die Menschen begeistert. Sie ist diejenige, die auf Menschen zugeht und alles. Und ich bin dann manchmal so Hände in die Hosentaschen und dann stelle ich mich da irgendwie hin. So, je nachdem, wie ich so drauf bin. Ne? Nein, ich übertreibe halt ein bisschen. Aber also da sehe ich halt auch einen Unterschied, dass ich dann halt auch manchmal eher ein bisschen introvertiert, ein bisschen stiller bin einfach. Und ich kann mich auf jeden Fall darauf verlassen, wenn es darum geht, wie designe ich jetzt zum Beispiel was bei der App so. Dann mache ich das eher pragmatisch und funktional. Und dann sagt sie, nee, das muss irgendwie hier, da muss noch mehr Farbe rein, da muss noch hier. Und, da hat sie einfach einen anderen Blick drauf. Und das ist auch jede Menge wert für mich. Da gibt es auch sicherlich noch einige andere Sachen, wo wir uns sehr, sehr gut ergänzen. Also ich glaube, wir haben es, das, was das angeht, auch noch vielleicht auch auf die Frage davor auch noch. Wir ergänzen uns sehr gut, weil wir uns halt mittlerweile sehr gut kennen. Und das bringt uns halt auch sehr gut durch viele sehr schwierige Situationen. Auch einfach, weil prinzipiell jeder Tag halt auch herausfordernd ist in diesem Business. So.
Und ich, das ist ja so das, was wir auch schon besprochen haben, dass natürlich so ins Startup-Business zu gehen natürlich viel unsicherer ist, viel mehr Herausforderungen mit sich bringen, Konflikte als jetzt ein klassischer 9-to-5-Job. Wie seid ihr damit so umgegangen? Was waren für euch vielleicht so die größten Herausforderungen so im Rahmen auch des Aufbaus des Startups und wie seid ihr damit umgegangen und vielleicht, wie seid ihr auch zusammen daran gewachsen? Weil ich kann mir total vorstellen, dass es da echt viele Situationen gibt, wo man erstmal denkt so, puh, wie geht's jetzt weiter?
Ja, so in meinem alten Job haben auch viele Leute einfach gesagt, ja, dafür bin ich nicht zuständig, da musst du zu Person A und B gehen. Ja. Das ist ja auch dann auch oft in den größeren Unternehmen so, da ist ja alles sehr kleinteilig und atomar aufgeteilt und jeder drückt am Ende nur noch einen Button und dann im Endeffekt ist das ein riesiger langer Prozess. Bei uns war es so, die größte Herausforderung war erstmal wirklich überhaupt herauszufinden, wer ist denn jetzt überhaupt für was zuständig, wer kann denn was gut und kann ich mich jetzt quasi darauf verlassen, das ist gar nicht negativ gemeint, sondern kann ich mich darauf verlassen, dass wenn ich sage, oder das kannst du dich darauf verlassen, dass wenn du mich darum bittest, dass ich das auch schaffe, so, also das muss dann erstmal alles irgendwie erkundet werden und irgendwie so, ja zugeordnet werden. Ich glaube, das war schon eine schwierige Phase am Anfang. Genau das hat dazu geführt, dass es ein bisschen holpriger war und dass man halt erstmal schauen musste, wie läuft das eigentlich?
Das war viel Lernen halt, also es hat viel so, wir müssen Sachen machen, also klar, wir haben Mental Health Startup, aber viel Mental Health Stuff mache ich eigentlich gar nicht mehr so, weil wir halt einfach alles, was man in einem Unternehmen machen muss, müssen wir gerade machen. Also klar, wir holen uns manchmal Support und wir haben auch ein großes Netzwerk, wo wir wirklich viel Unterstützung bekommen. Aber von Presseartikel schreiben, was ich vorher noch nie in meinem Leben gemacht habe, bis ja auch so Podcasts, Interviews machen, Webseiten design. Also das ist wirklich, dass man so viele Sachen, die man lernen muss, wo man am liebsten sagen würde, ja, das muss jetzt mal irgendjemand machen, der sich damit auskennt. Aber das muss man sich halt alles selbst beibringen. Und das finde ich einmal so die negative Seite von Startups, dass es halt einfach, man so viele Sachen vereinen muss, gleichzeitig aber auch die positive Seite, weil ich finde, es gibt keinen Bereich, in dem man so viel lernt in so kurzer Zeit, wenn man sich denn reinhängt. Und ich glaube, es hat uns ja im Prinzip auch, kann man witzigerweise gerade sagen, fällt mir ein, auch mental stärker selbst gemacht, weil wir halt an diesen ganzen Herausforderungen, wo wir dachten, ja, ey, keine Ahnung, wie schreibt man denn Finanzplan überhaupt? So, also da habe ich die Hälfte am Anfang nicht von verstanden. Und da aber dann so motiviert reinzugehen und zu sagen, ja, ist egal, wir haben jetzt keinen anderen, den wir fragen können, wir müssen das jetzt machen, das fand ich richtig, richtig cool irgendwie.
Natürlich ist das ja auch voll cool. Also es ist ja auch eine richtig gute Gelegenheit, halt ganz viel zu lernen und mit sich ganz, ganz vielen Themen zu beschäftigen. Aber es fehlt dann am Ende des Tages fehlt eigentlich halt noch Zeit. Ja. So. Also das ist halt das Blöde. Also so schön das auch alles ist und so viel Spaß das auch macht, aber du merkst halt einfach, ein Mensch reicht dann manchmal dich. Oder zwei Menschen reichen dann manchmal dich. Und da muss dann halt irgendwie was hinten
rein gefügt werden. Und was du vielleicht auch noch gesagt hast, natürlich hat man vielleicht auch mal einen anderen Anspruch an sich, wenn man sagt, ich habe eigentlich ein Mental Health Business. Ja. Wie steht's denn um meine eigene mentale Gesundheit? Mhm. Und da so diese typischen Bedingungen im Startup-Business vielleicht nicht gerade so förderlich sind, kann ich mir vorstellen, um mental gesund zu werden, oder zumindest, dass das schwierig ist. Das heißt, habt ihr für euch, ein paar Sachen habt ihr ja gerade schon genannt, aber irgendwie auch gelernt, wie ihr dabei mental gesund bleibt bei den ganzen Herausforderungen?
Theoretisch kann ich darauf eine Sache antworten, die auch zu deiner Frage eben noch dazu passt. Also zu mentaler Gesundheit, ich meine, das wissen wir alle, glaube ich, hier im Raum, gehört ja auch zum Beispiel sowas wie Zeiteinteilung, Zeit für Privates und sowas lassen. Und das zum Beispiel ist immer noch, glaube ich, einer der größten Challenges. So, also wir haben zum Glück einen relativ großen Freundeskreis, wo viele selbstständig sind auch, also viele im künstlerischen Bereich. Und ein Verständnis dafür haben, was bedeutet es, dass wir dann spontan sagen, ja, wir können jetzt, ja, ich weiß, wir waren verabredet, aber wir können nicht, weil wir müssen noch was erledigen, so. Und ich glaube, am Anfang hat uns das, glaube ich, beide sehr überfordert, dieses, wie achten wir da darauf, genug Zeit für uns, aber auch für unsere Freunde, für unser soziales Leben zu haben, für unsere Familie zu haben. Und da sind wir jetzt, glaube ich, deutlich besser geworden. Es geht locker auf jeden Fall immer noch besser. Aber also viele unserer Freunde oder Familie bringen auch sehr, sehr viel Verständnis mit. Aber da gab es auch zum Beispiel bei mir Freundschaften, die dann halt ein bisschen zerbrochen sind, weil das Verständnis halt nicht da war, dass ich halt einfach super wenig Zeit habe und mir die Arbeit sehr wichtig ist und wir halt mehr arbeiten müssen als in einem Vollzeitjob so. Das heißt, einmal so dieser soziale Aspekt, da haben wir sehr, sehr viele Wege gefunden, damit besser umzugehen. Also am Anfang, glaube ich, war es wirklich Vollkatastrophe. Aber jetzt haben wir wirklich, wir sind beide sportlich tätig. Also wir haben wirklich so, supporten uns dabei auch total, dass wir sagen, irgendwie dreimal die Woche Sport, vernünftige Mittagspausen machen. Wir halten uns seit einiger Zeit an halbwegs vernünftige Arbeitszeiten. Ne? Und das war wirklich was, weil es ist ja niemand über uns, der uns sagt, hey, du kannst jetzt mal Feierabend machen, sondern wir müssen selbst am Laptop sitzen, sehen, was wir noch zu tun haben und dann selbst sagen, okay, jetzt reicht es aber. Mhm. So, und das hat.
Und es reicht nie eigentlich.
Eigentlich reicht es nie. Ja. Und das hat sehr, sehr lange gedauert, da eine eigene Routine zu finden. Deswegen in diesem Aspekt von unserer eigenen Mental Health haben wir super viel dazugelernt. Und ich bin da auch voll stolz drauf, dass wir das so geschafft haben.
Ja, mega.
Und natürlich hilft es auch, ich meine, die Übungen, die wir anderen vermitteln, wissen wir dann ja auch für uns selbst. Deswegen alleine durch so Content-Produktion lernt man ja auch selbst immer wieder neu dazu.
Und welche nutzt ihr denn? Das wäre nämlich auch eine Frage. Wir sind schon fast bei den Do's und Don'ts, ne? Wenn ich das so richtig sehe. So, was würdet ihr empfehlen? Und wo ihr sagt, so, das funktioniert für uns oder für mich als Einzelner ganz, ganz gut. Und dann nutze ich vielleicht auch ein Tool, was ich auch anderen auch weitergebe. Was ist das denn?
Also ich regelmäßig, wenn ich merke, meine Gedanken überholen alles andere, was gerade stattfindet, dann mache ich halt einfach dieses Box Breathing. Das ist für mich einfach ein No-Brainer. Das ist eine ganz einfache Atemübung, die bei mir sofort ein Ergebnis gibt. Mhm. Also nach 3-4 Minuten bin ich wie ausgewechselt. Das habe ich am Anfang öfter ausprobiert. Das hat nicht so gut funktioniert. Also vielleicht war halt auch einfach, habe ich mich nicht lang genug damit beschäftigt, wie auch immer, aber ich habe es immer wieder gedacht, es ist doch wissenschaftlich erwiesen, dass es funktioniert, also probier es doch. Und dann habe ich nochmal und mittlerweile habe ich das so fest einfach integriert, dass wenn ich merke, es rauscht alles, steh auf, geh woanders hin, auch wenn es nur 3 Meter weiter links oder rechts ist, setz dich auf ein anderes Sitzmöbel oder stell dich hin oder sonst irgendwas, geh aus der Situation raus, atme.
Ja.
Sei wieder im Hier und Jetzt und dann mach weiter, was du auch immer weitergemacht hast.
Und das sind Gedankenrasen, kann ich mir so gut vorstellen. Also ich kenne das auch bei mir, wenn ich irgendwie so neue Projekte habe. Und das ist ja manchmal auch gar nicht so ein negatives Gefühl, sondern auch aus so einer Euphorie raus. Aber wo man einfach merkt, so die Gedanken rasen so durch. Und eigentlich will ich jetzt gerade zur Ruhe kommen oder schlafen. Und es geht aber nicht, weil die Gedanken sozusagen nicht zu stoppen sind. Ja.
Ja, und vielleicht auch das Fieber gerade so an ist. Oh, und das und daran muss ich noch denken und so weiter. Das ist gar nicht so einfach.
Ganz, ganz schrecklich. Also gerade auch, wie Jika gesagt hat, am Anfang passieren ja gerade so in dieser ersten Gründungsphase oder auch in der Phase vor der Gründung, da passiert ja so viel. Man muss dann so viel denken auch. Und du hast den Notar, du hast den Steuerberater, du hast diese ganzen Behördengänge, du hast halt alles, was geschäftlich irgendwie abgeht und halt nicht. Und dann hast du ja noch irgendwie ein Inkubator-Accelerator-Programm, wo halt auch noch Leute sind und von allen Seiten passiert was. Das führte halt dazu, dass es mir ganz, ganz schnell halt auch nicht gut ging und halt ich von vornherein irgendwie dann auch dann sehr schnell gemerkt habe, ups, das geht hier jetzt alles irgendwie in eine ganz falsche Richtung. Das sollte doch irgendwie Spaß machen, das sollte doch irgendwie was sein, wo ich dahinter stehe und irgendwie mit Herzblut dabei bin. Aber das war dann in dem Fall irgendwie auch nicht mehr der Fall. Und deswegen war es halt ganz, ganz essentiell halt auch zu schauen, wir müssen jetzt irgendwas tun. Oder ich, jetzt wenn ich das jetzt auf mich beziehe, ich muss jetzt irgendwas tun, damit es halt jetzt hier nicht in die ganz falsche Richtung geht. Ne? Also irgendwo dann sich dann halt auch, dass mir gar keinen Spaß mehr macht und dass ich am Ende eher mehr leide, als dass ich eher Spaß daran habe, was zu erschaffen. Deswegen war ich ganz froh, dass es dann halt auch sowas gibt. Und zufälligerweise arbeiten wir natürlich ja auch daran. Dadurch habe ich dann natürlich auch, also ich habe mich auch vorher schon viel mit Psychologie und so oberflächlich dann auch beschäftigt, psychologischen Themen und so ja, Lifehacks oder wie auch immer.
Und das finde ich auch total schön. Also ich mache das auch. Also das ist natürlich so Dinge, die ich jetzt Patientinnen mitgebe als Tools, die für mich natürlich auch nutze, wäre ich ja schon blöd, wenn ich das nicht machen würde.
Ja, nur ich kann das verstehen, dass man das erstmal für sich so verhaften muss, so, weil zum Thema mentale Gesundheit, ich finde, man muss erstmal lernen, sich auch einzugestehen, boah, irgendwie kann ich jetzt gerade auch nicht mehr, weil man ja so befordert ist und ich kenne das von mir, ich habe dann eher die Tendenz, noch mehr zu machen, weil es funktioniert dann nicht und es will noch schnell fertig machen und das ist ja eigentlich sowas, wo man echt schnell auch in so einem Burnout rutschen kann. Das ist, von daher finde ich es Gold wert, dass ihr zu zweit seid, weil dann kann man mal kurz so, ey, weißt du noch, oder ich sehe da was du noch nicht siehst.
So ein bisschen aufeinander aufpassen, das ist auch immer so ein Punkt,
Ja, da finde ich es ganz gut.
Definitiv, also jetzt gerade funktioniert das sehr gut, aber ich glaube, es gab auch Zeiten, wo wir halt beide nicht so gut aufeinander aufpassen konnten oder auch nicht auf gegenseitig auch einfach, weil wir beide halt in diesem Fog waren halt auch, in diesem Stress und allem und so. Das war auch der Moment, wo ich auch therapeutische Hilfe gesucht habe und einfach halt auch gemerkt habe, hey, das wird mir jetzt alles zu bunt hier. Das geht hier halt einfach in eine ganz falsche Richtung. Und ich habe auch wirklich gemerkt, dass es gesundheitlich auch einfach nicht mehr gut war. Mhm. Und natürlich immer irgendwo mit dem Gedanken, wie sieht das denn jetzt nach außen aus? So, du bist jetzt gehst jetzt zu Psychotherapie, versuchst irgendwie nach außen hin den super tollen Entrepreneur zu geben, den Gründer, den energiegeladenen Menschen, der vielleicht auch auf Investorensuche geht und der aber auf der anderen Seite halt irgendwo gerade angewiesen ist auf psychologische Hilfe. mittlerweile kann ich halt darüber ganz normal offen reden und denke mir halt, hey, das war jetzt halt einfach irgendwie ein Abschnitt im letzten Jahr und denke mir halt, ist gut, dass ich das gemacht habe und deswegen sitze ich auch hier und kann auch so normal darüber reden. Aber ich hatte halt fürchterliche Angst und fürchterliche mir Sorgen darüber gemacht, so dass das ist halt nach außen hin einfach nicht gut aussieht. Ne? Also ich
und ich finde gerade ja und gerade in so einer Phase, wie du sagst, wenn man irgendwie gerade eine Psychotherapie macht, wo man ja sehr vulnerabel, sehr verletzlich einfach ist und gleichzeitig irgendwie in der Start-up-Welt, wo man vielleicht so einmal die Fäuste herausholen muss, stelle ich mir echt schwer vor, da
immer kämpfen,
Spagat zu halten.
Immer kämpfen, immer leisten, immer unfehlbar sein und Investoren, also VCs oder Business Angels sehen dich halt auch als Asset und wenn du halt nicht funktionierst, dann bist du halt keine gute Investmentlösung.
Jetzt seid ihr ja schon wieder an dem Punkt, dass ihr so authentisch bleibt und dass ihr eigentlich so bodenständig seid und sagt, und wir machen das anders. Wir gehen irgendwie auch mit unserem Thema mentale Gesundheit, auch mit uns als Team, aber als Einzelner, aber auch am Arbeitsplatz nochmal anders um, weil so funktioniert's für uns und so. Das finde ich total toll, dass ihr das auch so macht.
Und ihr seid ja auch Modell. Also ich finde das immer ganz wichtig zu sein. Es ist ja auch kein authentisches Modell, wenn man sagt, ich bin immer mental fit, mir geht es immer gut, sondern einfach sagen, das ist ja total menschlich und normal ist, dass wir alle strugglen, dass wir alle Herausforderungen haben, dass wir psychisch nicht so gute Zeiten haben. Also das ist ja sozusagen, wenn man selbst in so einer Phase ist, das kennst du vielleicht, da kommt man sich manchmal vor, als wäre man der einzige Mensch auf der Welt, das ist man ja einfach nicht. Und das liegt, glaube ich, eben auch daran, dass gerade so psychische Störungen einfach zum Teil immer noch so stigmatisiert sind. In jeder Branche gibt es Menschen, die psychische Erkrankungen haben. Nur halt einfach, wenn da nicht drüber gesprochen wird, dann passiert es eben, dass man sich selbst irgendwie vielleicht fehl am Platz vorkommt oder sich irgendwie Gedanken macht. Und ich glaube, das wäre was total anderes, wenn alle da viel offener mit umgehen würden. Weil da wäre es gar nicht mehr so ein Tabuthema, sondern wäre es so, ja klar. Also ich meine, ich sage das immer wieder, jeder zweite Mensch bekommt im Laufe seines Lebens eine psychische Erkrankung. Das ist sozusagen jetzt kein Sonderfall, sondern es ist eher fast die Regel, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen. Und ich glaube so, dass wir uns das alle so viel schwerer machen, indem das so tabuisiert wird.
Und vor allem, also wir müssen ja auch häufig immer noch so die Erklärung machen, was ist denn überhaupt mentale Stärke? Und da sage ich auch häufig immer, Menschen zum Beispiel mit einer psychischen Erkrankung oder mit einer psychischen Belastung sind meistens sogar viel mental stärker als Menschen, die das noch nie erlebt haben, weil sie halt viel mehr Ressourcen oder Kompetenzen aufgebaut haben, mit schwierigen Herausforderungen gut umzugehen oder viel mehr selbstreflektierter sind, viel mehr wissen, so wie sie mit sich selbst, mit ihren Gedanken, mit ihrem eigenen Körper umgehen müssen, erkennen viel schneller Warnsignale und so weiter. Deswegen ist es total der Irrglaube, aber natürlich sind so die stereotypischen Investoren oder Investorinnen haben da teilweise halt nicht das Verständnis für. Da müssen wir sowieso bei den Trägen mentaler Stärke sehr viel Erklärungsarbeit leisten, warum das denn wichtig ist. Was für mich auch emotional manchmal schwierig ist, weil ich natürlich so denke, dass die Mitarbeitenden das allen gut geht. Ja. Und natürlich, wenn dann sowas dazukommt, wie dass jemand noch psychisch belastet ist oder war im Team, dann ist das einfach noch was für die dann noch so ein auf ihrer Checkliste eine Check ist bei, ist halt vielleicht ein bisschen risikobehafteter. Ne? Ja, genau anders.
Also gerade wenn man sich Hilfe geholt hat.
Ja, und ich hätte mir auch im letzten Jahr auch nicht vorstellen können, das in irgendeiner Art und Weise zu thematisieren, weil ich halt ganz genau wusste, alles klar, dann bist du weg, so, dann bist du abgeschrieben. Wäre ich angestellt gewesen, hätte ich mich halt krank gemeldet und alles. Aber so musste ich halt einfach weitermachen und ich musste halt auch einfach funktionieren und ich musste ja irgendwas, oder wir mussten ja auch irgendwie erzeugen und zeigen und weitermachen. Und da war das überhaupt keine Option für mich. Und jetzt sehe ich das so, also ich würde jetzt nicht sagen als Superpower, aber ich habe halt irgendwo diesen Dämonen ins Auge geschaut und habe einfach gesagt, oh Mann, da hat jetzt gerade irgendwas in mir Überhand gewonnen und ich habe geschafft, das zu bekämpfen. Ich habe geschafft, das irgendwo mich damit zu beschäftigen und das ist jetzt halt einfach, das ist somit sichtbar gemacht und hat mich irgendwie stärker gemacht, was das angeht und einfach selbstbewusster und hat mich irgendwo auch nochmal wirklich ins Hier und Jetzt geholt und hat mir irgendwie klar gemacht, was meine Stärken und Schwächen sind und wie ich damit arbeiten kann. Das ist halt super. Das ist halt das, wo ich jetzt auch, was es mir leichter macht, darüber zu reden.
Also ich finde es auch voll gut, dass so Raffi, beziehungsweise du, damit so offener jetzt umgehst, weil ich einmal irgendwie finde, oder hoffe, dass es so ein bisschen auch Motivation gibt für andere Leute aus der Startup-Branche auf der einen Seite vielleicht so ein bisschen ehrlicher manchmal, authentischer oder so offener mit sowas halt umzugehen, dass es eben auch manchmal hart ist. Weil das wissen wir halt alle.
Es wird halt nur ja, wir wissen es, aber zeigen es nicht.
Ja, und gleichzeitig aber auch für Menschen vielleicht, die ja auch mental strugglen, zu wissen, hey, wenn jemand das in so einer schwierigen Phase schafft, trotzdem noch ein Startup hochzuziehen, dann kann man irgendwie auch alles schaffen. Ja, also und das hört sich jetzt so blöd an, ich will jetzt nicht irgendwas vergleichen, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ja. Dass es halt so vielleicht auch motivierend ist, dass man das halt auch schaffen kann und trotzdem, sag ich mal, oder vielleicht auch genau dadurch noch besser sogar an sich arbeiten kann, weil du ja noch mehr durch diesen Zwang zu funktionieren, aber auch herausgefunden hast, wie schaffe ich das denn? So, wie kriege ich das hin? Wie achte ich trotzdem auf mich in diesen Hochbelastungsphasen? Und das fand ich auch super beeindruckend von meiner Seite aus, in der Arbeit mit uns so zu sehen.
Ja, und das gehört einfach mit dazu. Und dann kann man gucken, wie geht man damit um und was kann man auch für die Zukunft nochmal einbauen, damit es irgendwie nicht gleich wieder so tief rutscht, sondern man irgendwie auf einem guten Level bleibt. So, ne?
Ich hätte noch eine kurze Nachfrage dazu. Ich finde es total cool, dass du den Weg jetzt gehst oder darüber zu sprechen, dass ihr beide auch über dieses Thema, was macht es mit eurer eigenen mentalen Gesundheit, sprecht. Wie fühlt sich das an? Weil ihr geht den Weg her oder gerade du jetzt auch noch nicht so lange, sondern du hast ja auch gesagt, ganz lange hat es, ich habe es eher so ein bisschen zurückgehalten. Also wie fühlt sich das an für euch oder vielleicht gerade für dich? Und gibt es auch schon so erste Reaktionen? Also kriegt ihr schon irgendwie ein Gefühl, wie andere darauf reagieren, damit umgehen?
Also erstmal, das Erste, es fühlt sich gut an, darüber zu reden, weil es halt auch einfach faktisch halt ein Teil von mir ist oder war. Es fühlt sich gut an, darüber reden zu können. Ganz normal, als ob es jetzt ein Schnupfen oder auch die blöde Corona-Pandemie gewesen ist, von der wir ja auch alle betroffen waren. Und da hat ja auch keiner irgendwie gesagt, ah ja, das ich möchte ja gar nicht drüber reden. Also ich sehe das schon halt auch jetzt als normaler an dadurch. Es ist immer noch nicht einfach, also auch jetzt ist es auch nicht einfach, aber es ist so, dass ich halt zumindest darüber reden kann. Und die Reaktionen sind eigentlich auch alle durchweg positiv. Also alle Menschen haben Verständnis dafür, weil alle Menschen es ja auch irgendwie kennen. Es ist halt, sorgt natürlich dann nicht dafür, dass alle Menschen gleich damit irgendwie hausieren gehen. Aber wenn das Thema aufkommt, dann ist immer ein Verständnis da und es ist immer Empathie da und es ist immer, wird immer positiv aufgenommen.
Ich erinnere mich auch noch gerade an eine Situation, wo wir auch mal bei einem so einem Community-Event waren und Raffi dann darüber was erzählt hat und da haben sofort, also zwei Leute, die mit dabei waren, gesagt so, ich gehe übrigens auch zur Therapie, mir ging's richtig scheiße und. Also das kennt man ja vielleicht auch so aus dem eigenen Leben, dass wenn jemand sich mal traut, sowas zu sagen, alle irgendwie so, als ob alle darauf nur gewartet haben, dass jemand es endlich mal sagt. Und dann, deswegen, da waren die Reaktionen ja auch voll gut.
Ja, und man muss es halt erstmal machen, um zu wissen, die Fantasie im Kopf, was dann passieren könnte, die ist gar nicht real so, ne? Also passiert gar nichts Schlimmes, im Gegenteil. Und jetzt haben wir so viel, habt ihr so viel gesprochen und vielen Dank für eure Offenheit. Jetzt ist so die Frage, ob ihr auch nochmal eine Frage an uns habt.
Ja.
Ja, du lachst schon.
Ja, wir haben tatsächlich, also der zwei Personen, deswegen haben wir auch zwei Fragen mitgebracht.
Ja, also ist das fair?
Also die erste Frage wäre, ich hatte ja vorhin gesagt, dass ich als Gegenstand auch diesen Zeitumkehrer mitgenommen habe. Das heißt, wenn ihr einen Zeitpunkt in eurem Leben hättet, an den ihr nochmal zurückkehren könntet, was für ein Zeitpunkt wäre das? Und es geht nicht wirklich darum, dass ihr was ändern müsstet, weil wie Hermine in Harry Potter hat sie einfach nur auch was angeguckt manchmal noch.
Nochmal neu erlebt, die zu sagen.
Ich glaube, ich wüsste was, ja.
Ciao.
Ich fange an.
Ich habe zwei Momente. Das eine ist wirklich so die Geburt und so die erste Zeit meiner beiden Söhne, weil ich finde diese erste ganz intensive Babyzeit, die ist so schnell vergangen, dass ich die, glaube ich, wirklich so diese Kuschelzeit, diese ersten Mal, dass ich da gerne nochmal zurück switchen würde und das nochmal so, nicht, dass ich es da nicht bewusst erlebt hätte, aber einfach um das nochmal zu genießen, weil ich finde, das geht einfach so schnell vorbei. Und das zweite wäre, das habe ich schon ganz lange im Kopf, weil das wirklich eine mit der schönsten und unbeschwertesten Zeit meines Lebens war im Masterstudium. Da war ich irgendwie, war so eine gute Zwischenphase, dass ich wusste, okay, es ist kurz vorm Berufsleben, so der Ernst des Lebens kommt bald. Ich hatte aber so mein Leben als Erwachsener irgendwie schon gefunden gehabt. Ich wusste schon, wo ich hin will beruflich. Ich hatte irgendwie einen Freundeskreis. Und ich konnte das auch wertschätzen, dieses freie Leben, weil ich wusste, es ist begrenzt. Und das waren wirklich so, also mein Masterstudium diese 2 Jahre war so eine total tolle, unbeschwerte Zeit, wo ich ganz viel gemacht habe und immer so das da schon genießen konnte, zu wissen, okay, bald ist das aber irgendwie auch vorbei oder geht der Leben los. Und da würde ich mich auch super gern wieder reinbeamen. Also diese Mischung aus irgendwie schon eigene Projekte machen, studieren, Praktika machen, aber auch irgendwie ständig auf irgendwelchen Partys sein oder ich weiß nicht, wie häufig ich da mit Leuten verabredet war. Das fehlt mir manchmal auch so. Das fände ich auch total schön, mich da mal zurückzubeamen.
Ja, schön, dass du das sagst, weil das mir geht's auch so, das eine ist so Studium und Anfang. Ich habe das so schnell durchgezogen, dass ich das gerne nochmal genießen wollen würde, also zurückspulen würde. Das ist so das eine. Und das zweite, das ist mir als erstes eingefallen, ist Shirley mit 14. Weil
würde ich ja nie zurück wollen.
Für mich war das eine ganz auch aufregende Zeit, so dass ich da ganz wenig Erinnerung habe, weil ich von der DDR in den Westen gegangen bin und das mit so viel Stress, denke ich, auch verbunden war, so von heute auf morgen innerhalb von 24 Stunden das Land verlassen, ne, als politischer Flüchtling und so weiter, dass ich so schnell umgeswitcht habe und funktioniert habe und dass ich das gar nicht so fassen kann, was ist das eigentlich für ein Riesending für mich als 14-Jährige gewesen, meine Freunde alle da zu lassen und immer unter Strom auch zu stehen, wie ist das über diese Grenze und die Grenzpolizei und so weiter. Also so, das war einfach ein heftiger Moment und ich glaube, den würde ich ganz gerne nochmal da im Zug sitzen, nachts um 2, so Hannover über die Grenze und mal durchatmen und das irgendwie abfeiern, weil dazu hatte ich gar keine Zeit. Ja. Und ich glaube, das würde ich ganz gerne nochmal. Wie war das eigentlich? Wie habe ich das erlebt? So.
Ja, super. Ich finde das auch super spannend, weil das so unterschiedliche Erlebnisse sind. Irgendwie jetzt einmal bei dir dieses super schöne Erlebnis mit deinen Kindern, dann gleichzeitig aber auch das andere mit deinem Master, was ja so eher einfach so eine schöne, entspanntere Zeit war. Und dann du im Vergleich, wie das einfach so ein Extremerlebnis war. Das finde ich voll schön, dass ihr da so unterschiedlich gedacht habt. Sehr cool. Willst du die zweite Frage stellen? Oder soll ich?
Mach mal.
Okay.
Also wer hat es denn überlegt?
Ach so.
Die kleine Gemeinschaftsprojekt.
Das ist wieder mal eine Rollenverteilung.
Also, wenn du alles auf der Welt machen könntest, was würdest du dann machen? Und damit ist gemeint, also ohne dass ihr hättet direkt alle Kompetenzen, die ihr brauchen würdet. Also wenn wir zum Beispiel jetzt im Bereich Beruf denken, ihr könntet sagen, ich möchte der weltbeste Pianist oder die Pianistin sein und ihr wärt das auch. Also wenn ihr alles auf der Welt machen könntet, was wäre das? Oder ein Survival-Person mitten im Urwald oder so, ganz egal.
Fällt dir was ein?
Ja, nicht besonders tiefschürfendes, aber wo du das so sagst, ich will, also vielleicht nicht für immer, aber für so ein Jahr wäre ich gerne wirklich so ein Superstar. Ich wäre wirklich gerne so ein richtig bekannter Sänger von einer coolen Rockband, die irgendwie auf Tour geht und die, also dieses Ganz fasziniert mich eigentlich schon, seitdem ich Kind bin. Und ich bin da leider ähnlich wie du, Raffi, nie so richtig hingekommen. Also es gab so ein paar zaghafte Ansätze, über die ich auch schon, glaube ich, schon mal im Podcast.
Ja, ja.
Aber wirklich so dieses Leben, ich glaube, ich will das auch gar nicht mein ganzes Leben, aber so begrenzt für ein Jahr, das irgendwie alles mitmachen. Genau, ich weiß nicht, ob das zur Frage passt. Das fände ich total cool, wenn ich da sozusagen diese Superkraft hätte, vielleicht irgendwie auch so ein musikalisches Genie zu sein, dass das irgendwie auch cool ist und dass es dann auch Leute in die großen Hallen lockt, fände ich total super.
Und würdest du dann 90er-Songs singen?
Nein. Nein, es wäre schon eher in dem Bereich Rock, jetzt nicht Mr. President Reloaded oder so. Nein.
Also so ein Rockstar dann auf der Bühne so die Gitarre.
Boah, das weiß ich jetzt noch nicht so richtig, ob ich jetzt so der neue Kurt Cobain wäre, aber ja, schon mit einer geilen Show, ob jetzt mit zertrümmerten Gitarren wird, muss ich mal gucken.
Falls das mal so wird, feuern wir dich auf jeden Fall an.
Okay, sehr gut.
Bei mir geht's tatsächlich in so eine ähnliche Richtung. Komisch, ne? Interessant. Also ich glaube, ich wäre auch gern berühmt. Also ich wüsste gar nicht so richtig, für was. Also es geht schon auch in den Grund. Irgendwie, aber ich werde immer so Lust, irgendwas ausrichten zu können, irgendwas bewirken zu können. Als du das gefragt hast, da dachte ich erst so, ja, so Königin von sonst was, also so, um irgendwie politisch irgendwie Einfluss zu nehmen, so, das ist das eine. Und dann dachte ich aber auch wieder, ach, ich habe auch so eine kreative Ader und irgendwie mit Schreiben oder mit Singen so oder eine, mit so Filmen.
So eine Talkshow, habe ich gedacht, für so eine politische Talkshow, Sonntagabend.
Politische Talkshow, ich weiß
die neue nicht. Anne Will.
Ja, aber irgendwas, irgendein Produkt erschaffen, was, glaube ich, bei Menschen irgendwas bewirkt. Ich glaube, da habe ich immer noch meinen psychologischen Fitz im Kopf. Irgendwie muss das sein. Aber irgendwie auch, dass es so was ist, was Spaß macht und was auch leicht ist und was Menschen erreicht. Mhm. Also ich finde das so interessant, Rika, mit der die Zeit zurückdrehen. Ich glaube, ich wäre auch gerne viele. Mhm. Also so eins reicht gar nicht aus. Also ich werde manchmal nicht auch so, ach, vielleicht werde ich hier wiedergeboren und dann bin ich so dem Film und dann würde ich das machen und dann würde ich das machen. Also ich hätte gerne so mehrere Leben. Mhm. Das wäre cool.
Das fühle ich auch, ja. Cool. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Es gibt auch einfach viele schöne Sachen, die man machen kann. Ja. Ich musste zum Beispiel, als ich die Frage das erste Mal gehört habe, dachte ich mir, ich würde am liebsten einfach so ein Wasserflugzeugpilot irgendwo auf Bora Bora sein und einfach zwischen den, also so einfach so Inselhopping machen und Leute irgendwie irgendwo hinfliegen an einen schönen Ort und einfach irgendwie gut gelaunt sein und immer schönes Wetter und irgendwie so was Einfaches, so was Erfüllendes zu haben. So,
ja, genau.
Das irgendwie, ja, da gibt's einfach viele schöne Sachen, glaube ich.
Aber ich fand das witzig, als zu dem, was du eben gesagt hast, hast du ja, also du hast ja ein Produkt oder ihr habt ja ein Produkt entwickelt, mit dem ihr Leute helft und wo ihr auch gewisse Art und Weise berühmt seid. Also
wir
ich
arbeiten
schon,
dran.
Ja, ja finde ich schon. Deswegen, eigentlich macht ihr das
eigentlich
schon.
Eigentlich machen wir das
schon. Ja. Das hat ja damit auch viel zu tun, kann ich mir vorstellen.
Ja.
Wenn man nicht so einen kleinen Anteil hat, der berühmt werden möchte, würde man das vielleicht auch nicht machen.
Ja, sorry. Würde man
nur
nicht,
für die gute Sache machen.
Lassen sich auf die Ohren sich so zeigen.
Ja. Gibt es schon Autogrammkarten? Oder?
Ja, stimmt. Aber das passt ja auch, dass du dann andere Leute irgendwie supporten willst. Macht ihr ja hier mit
der Autogrammkarten.
Wenn man Bühne bietet, andere sind Zuhörer.
Ja, das ist halt entertained und irgendwie eine schöne Zeit machen.
Ja. Ja, danke, dass ihr auf unsere Fragen
klappt. Ja, coole Frage.
Schöne Frage, also, ja, finde ich auch. Okay.
So, ich bin irgendwie durch. Wie geht's euch?
Ich auch. Wie geht's euch?
Gut. Cool.
Also,
gut.
Also ich fand, was ich hier voll schön fand, wirklich, wenn man so unsere medialen Auftritte anschaut, sind die sehr unterschiedlich. Mhm. Und hier war das irgendwie schön, dass ich wirklich das Gefühl hatte, ja, wir sind halt hier als Person, ihr fragt uns was und wir können ehrlich halt mal darauf antworten. Es war viel ehrlicher, ihr habt viel mehr
persönlicher.
Ja, ihr wart viel mehr interessiert wirklich daran, was wir zu sagen haben und was dahinter steht. Und nicht nur ein Abhaken von, was macht euer Startup, was macht ihr, wie seid ihr da hingekommen, fertig.
So. Ja, so war jetzt nicht so ein klassisches Interview-Ding, wo man dann halt wirklich eher so eine Checkliste an Fragen abarbeitet, sondern es war eher ein schönes, organisches Gespräch irgendwie.
Also irgendwie, das würde ich gerne eure Kompetenz auch haben, dass ihr jemanden unterbrecht, ohne das Gefühl zu geben, dass ihr jemanden unterbrecht. So habe ich zwischen den Mittag gedacht.
Ja, aber das ist natürlich, wenn man, wir sind ja beide im therapeutischen Bereich tätig, das müssen wir ja, gehört jetzt zu unserem Tagesgeschäft. Leute irgendwie, wie sagt man, möglichst wertschätzend zu unterbrechen.
Ja, auch zu führen, so, wo kann es vielleicht auch hingehen, was wäre nochmal spannend und so, genau.
Ja.
Oh, vielen Dank.
Ja,
vielen Dank. Ehrlich, wirklich, finde ich voll cool, ja.
Danke dir fürs Zuhören heute. Wenn dir der Podcast gefällt, dann empfehle ihn gerne weiter und abonniere Campusgeflüster, damit du keine Folge verpasst. Und solltest du selbst ein Thema haben und willst deine Erfahrungen hier in diesem Podcast teilen, dann melde dich bei uns. Wir sagen, bis zum nächsten Mal.